Herr Grünlich sah ihn blinzelnd und mit unverhohlenem Misstrauen an. »Schon so früh?« fragte er. »Aha«, antwortete Kesselmeier und schüttelte eine seiner kleinen, roten, runzligen Hände in der Luft, als wollte er sagen, »gedulde dich nur, es gibt eine Überraschung.« »Ich habe mit Ihnen zu reden, unverzüglich zu reden mit Ihnen, mein Lieber.« Er sprach höchst lächerlich. Er wälzte jedes Wort im Munde umher und gab es mit unsinnigem Kraftaufwand seines kleinen, zahnarmen, beweglichen Mundes von sich. Das R rollte er in einer Weise, als sei sein Gaumen gefettet. Herrn Grünlichs Blinzeln wurde noch misstrauischer. »Kommen Sie her, Herr Kesselmeier«, sagte Toni. »Setzen Sie sich hin. Es ist hübsch, dass Sie kommen. Passen Sie mal auf, Sie sollen Schiedsrichter sein. Ich habe eben einen Streit mit Grünlich gehabt. Nun sagen Sie mal, muss ein dreijähriges Kind ein Kindermädchen haben oder nicht? Nun?« Allein Herr Kesselmeier schien gar nicht auf sie zu achten. Er hatte Platz genommen, kraute, indem er seinen winzigen Mund so weit wie nur immer möglich öffnete und die Nase in Falten legte, mit einem Zeigefinger seinen geschorenen Backenbart, was ein nervös machendes Geräusch ergab, und musterte über das Pensionnet hinweg mit unsäglich fröhlicher Miene den eleganten Frühstückstisch, den silbernen Brotkorb, die Etikette der Rotweinflasche. »Nämlich«, fuhr Toni fort, »Grünlich behauptet, ich ruiniere ihn.« Hier blickte Herr Kesselmeier sie an, und dann blickte er Herrn Grünlich an, und dann brach er in ein unerhörtes Gelächter aus. »Sie ruinieren ihn?« rief er. »Sie ruinieren ihn also? Oh Gott! Ach Gott! Du liebe Zeit, das ist spaßhaft, das ist höchst, höchst, höchst spaßhaft!« Worauf er sich einer Flut von unterschiedlichen Ahas überließ. Herr Grünlich rückte sichtlich nervös auf seinem Stuhl hin und her. Abwechselnd fuhr er mit seinem langen Zeigefinger zwischen Kragen und Hals und ließ hastig seine goldgelben Favoris durch die Hände gleiten. »Kesselmeier«, sagte er, »fassen Sie sich doch. Sind Sie von Sinnen? Hören Sie doch auf zu lachen. Wollen Sie Wein haben? Wollen Sie eine Zigarre haben? Worüber lachen Sie eigentlich?« »Worüber ich lache? Ja, geben Sie mir ein Glas Wein. Geben Sie mir eine Zigarre. Worüber ich lache? Sie finden also, dass Ihre Frau Gemahlin Sie ruiniert?« »Sie ist allzu luxuriös veranlagt«, sagte Herr Grünlich ärgerlich. Toni bestritt dies durchaus nicht. Ganz ruhig zurückgelehnt, die Hände im Schoße auf den Sammetschleifen ihres Schlafrockes, sagte sie mit keck hervorgeschobener Oberlippe, »Ja, so bin ich einmal, das ist klar. Ich habe es von Mama. Alle Krögers haben immer Hang zum Luxus gehabt.« Sie würde mit der gleichen Ruhe erklärt haben, dass sie leichtsinnig, jähzornig, rachsüchtig sei. Ihr ausgeprägter Familiensinn entfremdete sie nahezu den Begriffen des freien Willens und der Selbstbestimmung und machte, dass sie mit einem beinahe fatalistischen Gleichmut ihre Eigenschaften feststellte und anerkannte, ohne Unterschied und ohne den Versuch, sie zu korrigieren. Sie war, ohne es selbst zu wissen, der Meinung, dass jede Eigenschaft, gleich viel welcher Art, ein Erbstück, eine Familientradition bedeute und folglich etwas Ehrwürdiges sei, wovor man in jedem Falle Respekt haben müsse. Herr Grünlich hatte fertig gefrühstückt, und der Duft der beiden Zigarren vermischte sich mit dem warmen Ofendunst. »Haben Sie Luft, Kesselmeier?« fragte der Hausherr. »Nehmen Sie eine andere. Ich schenke Ihnen noch ein Glas Rotwein ein. Sie wollen also mit mir reden? Ist es eilig? Von Belang? Finden Sie es vielleicht zu warm hier? Wir fahren nachher zusammen zur Stadt. Im Rauchzimmer ist es übrigens kühler.« Aber zu allen diesen Bemühungen schüttelte Herr Kesselmeier lediglich eine Hand in der Luft, als wollte er sagen, »Das führt zu nichts, mein Lieber.« Endlich erhob man sich, und während Toni im Speisezimmer verblieb, um das Volkmädchen beim Abdecken zu überwachen, führte Herr Grünlich seinen Geschäftsfreund durch das Pensierzimmer.
Indem er die Spitze seines linken Backenbartes nachdenklich zwischen den Fingern drehte, schritt er geneigten Hauptes voran. Mit den Armen rudernd verschwand Herr Kesselmeier hinter ihm im Rauchzimmer. 10 Minuten verstrichen. Toni hatte sich auf einen Augenblick in den Salon begeben, um persönlich mit einem bunten Federbüschel über die glänzende Nussholzplatte des winzigen Sekretärs und die geschweiften Beine des Tisches zu fahren, und ging nun langsam durch das Esszimmer ins Wohngemach hinüber. Sie schritt ruhig und mit unverkennbarer Würde. Demoiselle Buddenbrook hatte als Madame Grünlich ersichtlich an Selbstbewusstsein nichts eingebüßt. Sie hielt sich überaus aufrecht, drückte das Kinn ein wenig auf die Brust und betrachtete die Dinge von oben herab. In der einen Hand den zierlichen, lackierten Schlüsselkorb, die andere leichthin in die Seitentasche ihres dunkelroten Schlafrockes geschoben, ließ sie sich ernsthaft von den langen, weichen Falten umspielen, während doch der naive und unwissende Ausdruck ihres Mundes verriet, dass diese ganze Würde etwas unendlich Kindliches, Harmloses und Spielerisches war. Im Pensierzimmer bewegte sie sich mit der kleinen messingnen Brause umher, um die schwarze Erde der Blattgewächse zu tränken. Sie liebte ihre Palmen sehr, die so prachtvoll zur Vornehmheit der Wohnung beitrugen. Sie betastete behutsam einen jungen Trieb an einem der dicken, runden Schäfte, prüfte zärtlich die majestätisch entfalteten Fächer und entfernte hier und da eine gelbe Spitze mit der Schere. Plötzlich horchte sie auf. Die Unterredung im Rauchzimmer, die schon seit mehreren Minuten einen lebhaften Klang angenommen hatte, ward jetzt so laut, dass man hier drinnen jedes Wort verstand, obgleich die Türe stark und die Portiere schwer war. »Schreien Sie doch nicht! Mäßigen Sie sich doch, Gott im Himmel!« hörte man Herrn Grünlich rufen, dessen weiche Stimme die Überanstrengung nicht vertragen konnte und sich daher quiekend überschlug. »Nehmen Sie doch noch eine Zigarre«, setzte er dann mit verzweifelter Milde hinzu. »Ja, mit dem größten Vergnügen. Danke sehr«, antwortete der Bankier, worauf eine Pause eintrat, während derer Herr Kesselmeier sich wohl bediente. Hierauf sagte er, »Kurz und gut, wollen Sie nun oder wollen Sie nicht? Eins von beidem.« »Kesselmeier, prolongieren Sie.« »Aha! Nein, nein, mein Lieber, keineswegs. Davon ist überhaupt nicht die Rede.« »Warum nicht? Was ficht Sie an? Seien Sie doch verständig, um des Himmels willen. Haben Sie so lange gewartet? Keinen Tag länger, mein Lieber.« »Ja, sagen wir 8 Tage, aber keine Stunde länger. Verlässt sich denn noch irgendjemand auf keinen Namen, Kesselmeier?« »Keinen Namen? Schön. Verlässt sich noch irgendjemand auf Ihren wohllöblichen Herrn keine Bezeichnung? Allmächtiger Gott, seien Sie doch nicht albern!« »Schön? Keine Bezeichnung. Verlässt sich noch irgendjemand auf die bewusste Firma, mit der Ihr Kredit steht und fällt, mein Lieber? Wie viel hat sie verloren bei dem Bankerott in Bremen? 50.000? 70.000? 100.000? Noch mehr? Dass sie engagiert war, ganz ungeheuer engagiert war, das wissen die Spatzen auf den Dächern. Dergleichen ist Stimmungssache. Gestern war... Schön, keinen Namen... Gestern war die bewusste Firma gut und schützte sie unbewusst vollkommen vor Bedrängnis. Heute ist sie flau und B. Grünlich ist Fleuer am fleuesten, das ist doch klar. Merken Sie es denn nicht? Sie sind doch der Erste, der solche Schwankungen zu fühlen hat. Wie begegnet man Ihnen denn? Wie sieht man Sie denn an? Bock und Hautsticker sind wohl ungeheuer zuvorkommend und vertrauensvoll. Wie benimmt sich denn die Kreditbank? Sie prolongiert. Aha, Sie lügen ja. Ich weiß ja, dass sie Ihnen schon gestern einen Tritt versetzt hat. Einen höchst, höchst aufmunternden Tritt. Nun sehen Sie mal. Beschämen Sie sich nur nicht. Es liegt natürlich in Ihrem Interesse, mir weiszumachen, dass die anderen nach wie vor ruhig und sicher sind. Nein, mein Lieber... »Schreiben Sie dem Konsul. Ich warte eine Woche.« »Eine Abschlagssumme, Kesselmeier.« »Abschlagssumme her und hin. Abschlagsummen lässt man sich erlegen, um sich vorderhand von jemandes Zahlungsfähigkeit zu überzeugen. Habe ich das Bedürfnis, darüber Experimente anzustellen? Ich weiß doch wundervoll Bescheid, wie es mit Ihrer Zahlungsfähigkeit bestellt ist. Ha, 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 Abschlagssumme finde ich höchst, höchst spaßhaft. Mäßigen Sie doch Ihre Stimme, Kesselmeier. Lachen Sie doch nicht fortwährend so gottverflucht. Meine Lage ist so ernst. Ja, ich gestehe, sie ist ernst. Aber ich habe so und so viele Geschäfte in der Schwebe. Alles kann sich zum Guten wenden. Hören Sie, passen Sie auf. Prolongieren Sie und ich unterschreibe Ihnen 20%. Nichts da, nichts da. Höchst lächerlich, mein Lieber. Nein, ich bin ein Freund des Verkaufs zur rechten Zeit. Sie haben mir 8% geboten und ich habe prolongiert. Sie haben mir 12% und 16% geboten und ich habe jedes Mal prolongiert. Jetzt könnten Sie mir 40 bieten und ich würde nicht denken an Prolongation. Nicht einmal daran denken, mein Lieber. Seit Gebrüder Westphalen Bremen auf die Nase fielen, sucht für den Augenblick jeder seine Interessen von der bewussten Firma abzuwickeln und sich sicherzustellen. Wie gesagt, ich bin für rechtzeitigen Verkauf. Ich habe Ihre Unterschriften behalten, solange Johann Buddenbrook zweifellos gut war. Mittlerweile konnte ich ja die rückständigen Zinsen zum Kapitale schlagen und Ihnen die Prozente steigern. Aber man behält eine Sache doch nur so lange, als sie steigt oder wenigstens solide feststeht. Wenn sie anfängt zu fallen, so verkauft man. Will sagen, ich verlange mein Kapital.
Kesselmeier, Sie sind schamlos.
Aha, schamlos, finde ich höchst spaßhaft. Was wollen Sie überhaupt? Sie müssen sich ja sowieso an Ihren Schwiegervater wenden. Die Kreditbank tobt, und im Übrigen sind Sie doch auch nicht gerade fleckenlos.
Nein, Kesselmeier, ich beschwöre Sie, hören Sie jetzt mal ruhig zu. Ja, ich bin offen. Ich gestehe Ihnen unumwunden, meine Lage ist ernst. Sie und die Kreditbank sind ja nicht die Einzigen. Es sind mir Wechsel vorgelegt worden. Alles scheint sich verabredet zu haben.
Selbstverständlich. Unter diesen Umständen. Aber da ist es doch ein Aufwaschen. Nein, Kesselmeier, hören Sie mich an. Tun Sie mir doch die Liebe, noch eine Zigarre zu nehmen. Ich bin ja mit dieser noch nicht zur Hälfte fertig. Lassen Sie mich mit Ihren Zigarren in Ruhe. Bezahlen Sie.
Kesselmeier, lassen Sie mich jetzt nicht fallen. Sie sind mein Freund. Sie haben an meinem Tische gesessen.
Sie vielleicht nicht an meinem, mein Lieber?
Ja, ja. Aber kündigen Sie mir jetzt Ihren Kredit nicht, Kesselmeier.
Kredit? Kredit auch noch? Sind Sie eigentlich bei Troste? Eine neue Anleihe?
Ja, Kesselmeier, ich beschwöre Sie. Wenig. Eine Kleinigkeit. Ich brauche nur nach rechts und links ein paar Aus- und Abschlagszahlungen zu machen, um mir wieder Respekt und Geduld zu verschaffen. Halten Sie mich, und Sie werden ein großes Geschäft machen. Wie gesagt, eine Menge Angelegenheiten befinden sich in der Schwebe. Alles wird sich zum Guten wenden. Sie wissen, ich bin rege und findig.
Ja, ein Gag, ein Taps sind Sie, mein Lieber. Wollen Sie nicht die übergroße Güte haben, mir zu sagen, was Sie jetzt noch ausfindig machen wollen? Vielleicht irgendwo in der weiten Welt eine Bank, die Ihnen auch nur einen Silbergroschen auf den Tisch legt? Oder noch einen Schwiegervater? Ach nein, Ihren Hauptcoup haben Sie doch wohl hinter sich. Dergleichen machen Sie nicht noch einmal. Alle Achtung? Nein, meine höchste Anerkennung. Sprechen Sie doch leiser in Teufels Namen. Ein Gag sind Sie, rege und findig. Ja, aber immer nur zugunsten anderer Leute. Sie sind gar nicht skrupulös, und doch haben Sie noch niemals Vorteile davon gehabt. Sie haben Spitzbübereien begangen. Sie haben sich Kapital ergaunert, nur um mir statt 12% 16% zu zahlen. Sie haben Ihre ganze Ehrlichkeit über Bord geworfen, ohne den geringsten Nutzen davon zu haben. Sie haben ein Gewissen wie ein Schlachterhund und sind doch ein Pechvogel, ein Tropf, ein armer Narr. Es gibt solche Leute. Sie sind höchst, höchst spaßhaft. Warum haben Sie eigentlich solche Angst, sich endgültig mit der ganzen Geschichte an den Bewussten zu wenden? weil Sie sich nicht ganz wohl dabei fühlen? Weil es damals vor 4 Jahren nicht alles in Ordnung war? Nicht alles ganz säuberlich zugegangen ist? Wie? Fürchten Sie, dass gewisse Dinge... Gut, Kesselmeier, ich werde schreiben. Aber wenn er sich weigert? Wenn er mich fallen lässt? Oh, aha. Dann machen wir einen kleinen Bankerott. Ein höchst spaßhaftes Bankerottchen, mein Lieber. Das ficht mich gar nicht an, nicht im Allermindesten. Ich persönlich bin durch die Zinsen, die Sie hier und da zusammengekratzt haben, schon ungefähr auf meine Kosten gekommen. Und bei der Konkursmasse habe ich die Vorhand, mein Teurer. Und passen Sie auf, ich werde nicht zu kurz kommen. Ich weiß hier Bescheid bei Ihnen, mein Verehrter. Ich habe die Inventaraufnahme schon zum Voraus in der Tasche. Aha! Ich werde schon dafür sorgen, dass auch kein silbernes Brotkörbchen und kein Schlafrock beiseite geschafft wird. Kesselmeier, Sie haben an meinem Tische gesessen. Lassen Sie mich mit Ihrem Tische in Ruhe. In 8 Tagen hole ich mir Antwort. Ich gehe zur Stadt. Ein bisschen Bewegung wird mir ungeheuer gut tun. Guten Morgen, mein Lieber. Fröhlichen guten Morgen. Und Herr Kesselmeier schien aufzubrechen. Ja, er ging. Man vernahm seine sonderbaren, schlürfenden Schritte auf dem Korridor und sah ihn im Geiste mit den Armen rudern. Als Herr Grünlich ins Pensierzimmer trat, stand Toni dort, die messingne Brause in der Hand, und blickte ihm in die Augen. »Verstehst du? Was starrst du?« sagte er, indem er die Zähne zeigte, mit den Händen vage Bewegungen in der Luft beschrieb und den Oberkörper hin und her wiegte. Sein rosiges Gesicht besaß nicht die Fähigkeit, völlig bleich zu werden. Es war rot gefleckt wie das eines Scharlachkranken. 7. Der Konsul Johann Buddenbrook traf nachmittags um 2 Uhr in der Villa ein. Im grauen Reisemantel betrat er den Salon der Grünlichs und umarmte mit einer gewissen schmerzlichen Innigkeit seine Tochter. Er war bleich und schien gealtert. Seine kleinen Augen lagen tief in den Höhlen, seine Nase sprang scharf und groß zwischen den eingefallenen Wangen hervor, seine Lippen schienen schmaler geworden zu sein, und sein Bart, den er neuerdings nicht mehr als 2 gelockte Streifen trug, die von den Schläfen bis zur Mitte der Wangen liefen, sondern der, halb verdeckt von den steifen Vatermördern und der hohen Halsbinde, unterhalb des Kinnes und der Kinnladen an seinem Halse wuchs, war so stark ergraut wie sein Haupthaar. Der Konsul hatte schwere und aufreibende Tage hinter sich. Thomas war an einer Lungenblutung erkrankt. Durch einen Brief des Herrn van der Kellen war der Vater von dem Unglücksfalle benachrichtigt worden. Er hatte die Geschäfte in den bedächtigen Händen seines Prokuristen zurückgelassen und war auf dem kürzesten Wege nach Amsterdam geeilt. Es hatte sich erwiesen, dass die Erkrankung seines Sohnes keine unmittelbare Gefahr in sich schließe, dass aber eine Luftkur im Süden, in Südfrankreich, dringend ratsam sei. Und da es sich günstig getroffen hatte, dass auch für den jungen Sohn des Prinzipales eine Erholungsreise geplant worden war, so hatte er die beiden jungen Leute, sobald Thomas reisefähig war, gemeinsam nach Po abreisen lassen. Kaum nach Hause zurückgekehrt, war er von diesem Schlage getroffen worden, der sein Haus für einen Augenblick in seinen Grundfesten erschüttert hatte. Diesem Bankerotte in Bremen, bei welchem er auf einem Brett 80.000 Mark verloren hatte. Wodurch? Die auf Gebrüder Westphal gezogenen diskontierten Wechsel waren, da die Käufer ihre Zahlungen eingestellt hatten, auf die Firma zurückgekommen. Nicht als ob Deckung gefehlt hätte. Die Firma hatte gezeigt, was sie vermochte, sofort, ohne Zögern und Verlegenheit vermochte. Dies aber war kein Hindernis dafür gewesen, dass der Konsul all die plötzliche Kälte, die Zurückhaltung, das Misstrauen auszukosten bekommen hatte, welches ein solcher Unglücksfall, eine solche Schwächung des Betriebskapitals bei Banken, bei Freunden, bei Firmen im Auslande hervorzurufen pflegt. Nun, er hatte sich aufgerichtet, hatte alles ins Auge gefasst, beruhigt, geregelt, die Stirne geboten. Da aber, mitten im Kampf, mitten unter Depeschen, Briefen, Berechnungen, war noch dies über ihn hereingebrochen. Grünlich, B. Grünlich, der Mann seiner Tochter, war zahlungsunfähig, und in einem langen, verwirrten und unendlich kläglichen Brief erbat, erflehte, erjammerte er eine Aushilfe von 100 bis 120.000 Mark. Der Konsul hatte kurz, oberflächlich und schonend seiner Gattin Mitteilung gemacht, hatte kalt und unverbindlich geantwortet, er ersuche Herrn Grünlich in Gemeinschaft mit dem erwähnten Bankier Kesselmeier um eine Unterredung im Hause des Ersteren und war abgereist. Toni empfing ihn im Salon. Sie schwärmte dafür, in dem braunseidenen Salon Besuch zu empfangen, und da sie, ohne klar zu sehen, eine durchdringende und feierliche Empfindung von der Wichtigkeit der gegenwärtigen Lage hatte, so machte sie heute auch mit dem Vater keine Ausnahme. Sie sah wohl, hübsch und ernsthaft aus und trug ein hellgraues, auf der Brust und an den Handgelenken mit Spitzen besetztes Kleid mit Glockenärmeln, stark geschweiftem Reifrock nach neuester Mode und einer kleinen Brillantspange am Halsverschluss. »Guten Tag, Papa. Endlich sieht man dich einmal wieder. Wie geht es, Mama? Hast du gute Nachrichten von Tom? Lege doch ab. Setz dich doch bitte, lieber Papa. Willst du nicht ein bisschen Toilette machen? Ich habe das Fremdenzimmer oben für dich herrichten lassen. Grünlich macht auch gerade Toilette.« »Lass ihn nur, mein Kind. Ich will ihn hier unten erwarten. Du weißt, ich bin zu einer Unterredung mit deinem Mann gekommen. Zu einer sehr, sehr ernsten Unterredung, meine liebe Toni. Ist der Kesselmeier hier?« »Jawohl, Papa. Er sitzt im Pensierzimmer und besieht das Album.« »Wo ist Erika?« »Oben, mit Tinka, im Kinderzimmer. Es geht ihr gut. Sie badet ihre Puppe. Natürlich nicht im Wasser. Eine Wachspuppe. Kurzum, sie tut nur so. Versteht sich.« Der Konsul atmete auf und fuhr fort: »Ich kann nicht annehmen, liebes Kind, dass du über die Lage deines Mannes unterrichtet bist.« Er hatte sich auf einem der Fauteuils niedergelassen, die den großen Tisch umgaben, während Toni auf einem kleinen Sessel, der drei schräg übereinander getürmte seidene Kissen darstellte, zu seinen Füßen saß. Die Finger seiner Rechten spielten behutsam mit den Diamanten an ihrem Halse. »Nein, Papa«, antwortete Toni, »das muss ich dir gestehen. Ich weiß gar nichts. Mein Gott, ich bin eine Gans, weißt du? Ich habe gar keine Einsicht. Neulich habe ich ein bisschen zugehört, als Kesselmeier mit Grünlich sprach. Zum Schlusse schien es mir, als ob Herr Kesselmeier wieder nur Spaß machte. Er redet immer so lächerlich. Ein oder zweimal verstand ich deinen Namen.« »Du verstandest meinen Namen? In welcher Beziehung?« »Nein, von der Beziehung weiß ich gar nichts, Papa. Grünlich war seit diesem Tage mürrisch. Ja, unausstehlich, das muss ich sagen. Bis gestern. Gestern war er sanft gestimmt und fragte 10 oder 12 Mal, ob ich ihn liebe, ob ich ein gutes Wort bei dir für ihn einlegen würde, wenn er dich etwas zu bitten hätte.« »Ah, ja. Er teilte mir mit, er habe dir geschrieben, du würdest kommen. Gut, dass du da bist. Es ist ein bisschen unheimlich. Grünlich hat den grünen Spieltisch hergerichtet. Es liegen eine Menge Papiere und Bleistifte darauf. Daran sollst du nachher mit ihm und Kesselmeier eine Beratung abhalten.« »Höre, mein liebes Kind«, sagte der Konsul, indem er mit der Hand über ihr Haar strich, »ich muss dich nun etwas fragen, etwas Ernstes. Sage mir einmal, du liebst doch deinen Mann von ganzem Herzen?« »Gewiss, Papa«, sagte Toni mit einem so kindisch-heuchlerischen Gesicht, wie sie es ehemals zustande gebracht, wenn man sie gefragt hatte, »du wirst nun doch niemals wieder die Puppenliese ärgern, Toni?« Der Konsul schwieg einen Augenblick. »Du liebst ihn doch so«, fragte er dann, »dass du nicht ohne ihn leben könntest. Unter keinen Umständen. Wie? Auch wenn durch Gottes Willen seine Lage sich ändern sollte. Wenn er in Verhältnisse versetzt werden würde, die es ihm nicht mehr erlaubten, dich fernerhin mit allen diesen Dingen zu umgeben. Und seine Hand beschrieb eine flüchtige Bewegung über die Möbel und Portieren des Zimmers hin, über die vergoldete Stutzuhr auf der Spiegeletagere und endlich über ihr Kleid hinunter. »Gewiss, Papa«, wiederholte Toni in dem tröstenden Ton, den sie beinahe immer annahm, wenn jemand ernst zu ihr sprach.